Guten Abend, liebe Geschwister. Wir sind im Römerbrief. Peter hat uns durch die letzten Kapitel hindurch gelotst. Und der Römerbrief ist sehr umfassend und sehr grundlegend auch. Das sind sehr grundlegende Dinge, die Paulus hier darlegt. Es geht ihm darum, dass er von Korinth aus einen langen Brief schreibt, weil er hofft, dass er irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft nach Rom kommen kann. Und er weiß, dass in Rom der Schmelztiegel der Welt ist, dass alles nach Rom kommt. Und er weiß auch, dass all die Irrlehrer, mit denen er sich die letzten Jahre rumgeplagt hat, dass auch die ihre Leute nach Rom schicken werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, warum Paulus hier so ausführlich das Evangelium an die Gemeinde in Rom schreibt. Einfach um viele Dinge schon im Vorhinein zu klären, klarzustellen, klarzulegen. Und das merkt man auch immer wieder an dem Stil des Briefes. Es ist immer auch ein Argumentieren, ein gedanklich Bewegen. Paulus kommt aus der Schule der Pharisäer. Und die Pharisäer, die sind nicht nur, ja, die sind uns bekannt durch Jesu Predigten, dass sie heuchlerisch wären. Das hat sicherlich auf eine ganze Reihe von Pharisäern zutreffend gewesen, aber es hat eben auch Pharisäer gegeben, die sich bekehrt haben, die Jesus nachgefolgt sind, weil sie schon vorher auch als Pharisäer ein brennendes Herz für Gott hatten. Paulus hat auch gesagt, diese Pharisäer, Pharisäer war ich ja selber, ich bin selbst eifernd für Gott gewesen, aber mit der falschen Erkenntnis. Und er hat aber in seiner Pharisäerschule etwas gelernt, nämlich das sich auseinandersetzen, die Dinge hin und her bewegen. Nicht nur zu sagen, so und so ist das und dann und das ist so, dann ist das so und dann ist das so, sondern immer wieder auch befragen, alle Gedanken, die vielleicht dagegen sprechen, zu bedenken, auch alle Zweifel ansprechen. Irgendwo in meinem Herzen kommt ein Zweifel oder irgendein Gedanke, wo ich denke, ja, aber wenn das so ist, dann könnte das dann ja auch so sein und dann könnte das so sein. Und dann wird argumentiert und dann wird versucht, das durchzudenken, damit man in allem wirkliche Klarheit hat, dass man nicht wankt und hin und her gerüttelt wird, sondern dass man tief fundiert ist. Und darum sind die Briefe des Paulus, wie Petrus sagt, manchmal nicht so leicht zu verstehen, weil sie sich eben mit all diesen Gedanken und mit allem für und wider beschäftigen und sich intensiv damit auseinandersetzen, gedanklich. Und das ist manchmal auch nicht so ganz einfache Hirnarbeit sozusagen, die ich da zu leisten habe. Aber ich glaube, dass es sehr gut ist, dass das Gott hat Paulus dazu ausersehen, genau dieses zu tun, damit wir als Geschwister genau da nicht ins Wanken kommen, durch diese ganzen Zweifel, die gesät werden, durch diese ganzen Irrlehren, durch all das, was so hineinkommt, was uns verleitet zu denken, naja, das könnte dann ja aber auch so sein und so. Und der Geist Gottes hat Paulus gebraucht, um in diesen ganzen Zweifeln und in diesen ganzen Fragen uns Sicherheit und Klarheit zu geben. Und nicht nur Klarheit im Geist, sondern auch durch unser Hirn hindurch sogar, ne? Unser Hirn, das ist manchmal, spielt uns manchmal schon einen Streich. Und Paulus und Gott will durch Paulus hier uns auch zurechtrücken und unser Denken versuchen zu fundieren. Dass wir wirklich gegründet sind in der Gnade Gottes, mit unserem ganzen Menschen, mit Geist, Seele und Körper, mit allem, was uns betrifft, sollen wir gegründet sein in dem Evangelium. Gut, ich das nur so vorweg zur Einleitung. In Vers 20, nee, was sagen wir? Ja, Vers 20.
von Kapitel 5. In der Mitte steht, oder nee, wie machen wir das denn? Wo setze ich denn jetzt mal ein? Das ist so eine lange Kette hier. Vers 19 fange ich mal an. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus führt hier eine ganze Argumentation zu Ende. Die hat Peter uns ja vorgestellt hier. Es geht um die ganze Sache der Sünde, die uns den Tod gebracht hat. Paulus spricht hier ganz universell von der Sünde. Was ist die Sünde und was hat sie in unser Leben, wie hat sie Auswirkungen in unser Leben gehabt, die Sünde Adams. Und dann auf der anderen Seite die Heilstat Jesu, die Gnadengabe, die wir geschenkt bekommen durch Jesus Christus. Und wie das eine stark und mächtig ist, der Tod, eine unbezwingbare Kraft. Und auf der anderen Seite aber die Gnade viel mächtiger ist. Er stellt das so in so einem Vergleich dar. Und was hier angesprochen ist in Vers 21 ist Herrschaft. Er spricht von der Sünde nicht mehr nur als von etwas, was Adam getan hat, sondern er spricht von der Sünde als etwas Aktives. Die Sünde ist nicht nur etwas, was ich tue, sondern ist eine Macht. So wird sie uns hier dargestellt von Paulus. Und es ist interessant zu sehen, wenn man das Wort Sünde oder Sündigen oder so weiter mal im Römerbrief verfolgt, dann findet man irgendwie das Wort Sünde, Sündigen ein paar Mal so in den ersten Kapiteln. Und ab Kapitel 5, Vers 9, Vers 12, wo es um diese Frage Adam und Christus, die Sünde und die Gnade anfängt, bis hin zu Kapitel 8, Vers 9, da kommt das zigmal, das Wort Sünde. Es geht hier die ganze Zeit um Sünde. Und Peter hat ja die letzte Stunde dafür genutzt, um einfach auch das, ja, die Sünde nochmal genauer zu untersuchen, genauer zu betrachten. Und hier, was hier am Ende von Kapitel 5 ganz wichtig ist, ist, die Sünde wird als eine Macht dargestellt, die herrscht. Und ich finde das interessant zu sehen. In den folgenden Kapiteln wird man immer wieder sehen, dass gesagt wird, der Mensch steht unter der Macht der Sünde, unter der Herrschaft der Sünde. Ich finde das deswegen interessant, weil nicht gesagt wird, der Mensch steht unter der Herrschaft des Teufels, sondern unter der Macht der Sünde. Das ist was Unpersönliches. Das ist nicht eine Person. Das ist eine Macht. Und zwar ist es deswegen auch eine Macht, weil der Teufel selber unter dieser Macht der Sünde steht. Die Macht der Sünde, was ist denn die Sünde Adams? Die Sünde ist die Rebellion gegen Gott. Und auch der Teufel ist in dieser Rebellion gefangen. In der Rebellion gegen Gott. Das heißt, diese Macht, das ist was völlig Unpersönliches. Und das ist auch ein Gegensatz zu dem, wie die Herrschaft Gottes ist. Die Herrschaft Gottes ist eine personale Herrschaft, eine Beziehung, eine Herzensbeziehung. Eine ominöse Macht, die herrscht und drückt uns nieder, macht uns tot. Der Sünde Sold ist der Tod, heißt es hier am Ende des Kapitels auch in Kapitel 6. Diese ominöse Macht, die zerdrückt uns. Aber die Herrschaft Gottes besteht in einer Liebesbeziehung, in einer persönlichen Beziehung, weil Gott Person ist, weil Jesus Christus Mensch geworden ist, weil er uns nahe gekommen ist. Also hier stellt er das gegenüber. Die Sünde hat geherrscht im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt geht's los in Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Was sollen wir nun sagen? Das ist eine gute Frage. Was folgern wir daraus? Was könnte man sich so überlegen, wenn das jetzt so ist? Also, da war der erste Adam, der hat gesündigt und dadurch ist die Sünde in all unser Leben hineingekommen. Wir alle haben diese Rebellion gegen Gott. Und jetzt ist Jesus gestorben. Er ist gekommen, er ist gestorben für uns. Er hat den Tod überwunden und jetzt hat er uns allen Gnade geschenkt. Wunderbar. Und was schließen wir jetzt daraus? Was folgt daraus? Und dann nimmt er einfach mal so einen Gedankengang. Und das ist nicht einfach einer, der so aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist ein Gedankengang, den wirklich Leute dann damals gehabt haben. Und nicht nur damals, sondern auch heute. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Weil wenn die Sünde so, wenn die Gnade so groß wird, dadurch, dass die Sünde da ist, na, die Sünde ist so mächtig, und aber die Gnade ist noch größer. Und wenn die Sünde so riesig groß und mächtig ist, dann ist die Gnade noch viel größer. Und ja, dann hauen wir doch nochmal ordentlich auf die Kacke und dann wird die Gnade noch viel größer. Also, dieses verdrehte Denken, das greift Paulus hier aus. Und ich sage euch, das ist uns, auch wenn wir drüber lachen, es ist uns manchmal nicht so fern. Wir stehen alle in der Gefahr, immer wieder mit der Gnade Gottes zu spielen. Dieser kleine Gedanke, der dann da ist, der uns in unser Gehirnnest irgendwie reingelegt wird, dieses Kuckucksei, was sagt, Sünde ist nicht gut. Wenn du das tust, das ist nicht gut, das ist auch nicht gut für dich, ist auch für deine Beziehung zu Gott. Gott findet das auch nicht so gut. Aber Gott ist ja auch gnädig. Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Sünde ist nicht etwas, womit wir spielen können. Und das wird im Text, wird er das auch nochmal deutlich machen. Sünde ist nicht etwas, wo wir einfach sagen können, ja, ein bisschen Sünde ist nicht so schlimm. Ne? Wir stehen ja unter der Gnade. Aber dieser Gedanke, der ist uns wirklich nicht so fern. Obwohl wir denken, nee, also ich denke das ganz anders. Aber irgendwo, an bestimmten Punkten in unserem Leben, kommt das manchmal durch. Dass wir sagen, dass wir ganz gnädig mit uns selbst sind und mit unserer Sünde. Aber Gott ist da nicht gnädig, weil wir die Gnade missbrauchen, weil wir Jesus mit Füßen treten. Weil wir sagen, oh, ist nicht so wild, ist nicht so schlimm. Gott sieht die Sache ganz anders. Und das sagt Paulus hier ganz radikal, das sei ferne. Nein! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Ende Kapitel 5 wurde von einem Herrschaftswechsel gesprochen. Jetzt versucht Paulus uns in verschiedenen Bildern das vor Augen zu führen, was das eigentlich heißt, dieser Herrschaftswechsel. Und der Herrschaftswechsel, das erste Beispiel, was er hier benutzt, ist, über was kann ich herrschen? Ich kann nur über einen Lebenden herrschen. Ich kann nicht über einen Toten herrschen. Leben und Tod. Darum geht es hier. Um Lebende und Tote. Und er sagt, wenn ich der Sünde gestorben bin, dieser Macht, die mich gefangen hielt, die mich in der Rebellion gegen Gott hielt, die mich immer wieder in Knechtschaft gebracht hat, dass ich diesen Trieben, die mich dahin getrieben haben, alles nur für mich zu bekommen, alles an mich zu reißen, alles nur für mich zu wollen, alles Glück nur für mich zu suchen und nicht bereit zu sein zu geben, alles, wo ich Gott nicht vertraut habe, wo ich immer in Sorge um alles war, wo ich in Angst war, weil ich gedacht habe, keiner sorgt für mich, ich muss für mich selber sorgen. All das ist Sünde. All das ist Ausdruck der Rebellion gegen Gott, wo ich sage, nein, Gott, du sollst nicht über mich herrschen. Ich will die ich will die Herrschaft über mich haben. Oder ich vertraue anderen Göttern. Dieser Macht sind wir gestorben, sagt Paulus. Das heißt, diese Macht hat niemanden mehr, über den sie regieren kann. Jörg gibt es nicht mehr. Der ist tot. Das wäre so, als wenn Frau Merkel irgendwie zu meiner Großmutter, die vor 20 Jahren gestorben ist, irgendwie sagen würde, ich würde einen Brief schreiben und sagen würde, Sie haben seit 20 Jahren Ihre Steuern nicht mehr bezahlt. Bitte zahlen Sie doch jetzt mal Ihre Steuern nach. Völliger Quatsch. Funktioniert nicht. Kann sie zwar machen, manchmal machen das Leute auch. Dankeschön. Sehr liebenswürdig. Manchmal passiert sowas ja auch, dass Behörden irgendwie Leuten, die verstorben sind, noch irgendwie irgendwelche Mahnbescheide und was weiß ich noch senden. Aber letztendlich kommt dabei nichts raus. Die Macht hat keinen Zugriff mehr auf diese Person. Die ist tot. Und Paulus sagt, wir sind der Macht der Sünde gestorben. Und darum hat sie keinen Zugriff mehr auf uns. Deswegen, sagt er, wenn wir gestorben sind, wie wollen wir noch in ihr leben? Das wäre, da müsste man schon ins Kino gehen, irgendwie zu einer bestimmten Zeit. Da kann man irgendwie solche Zombie-Filme gucken. Also, das heißt, ich wäre ein Untoter. Ich stehe aus dem Grab wieder auf, nicht als Auferstandener wie Jesus Christus zu neuem Leben, sondern als Untoter. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück und lass mich und bezahle meine Steuern an Frau Merkel. Nee, völliger Mist alles. Ist doch völliger Quark. Und genau das will Paulus vor Augen führen. Wir sind dieser Macht der Sünde tot. Und dann können wir nicht sagen, ja, dann sündige ich halt wieder oder dann lebe ich in der Sünde, dann bleibe ich in der Sünde. Als Toter verwese ich und dann bin ich nicht mehr da, dann kann ich nicht mehr irgendwie in diesem Machtbereich mich aufhalten. Okay, das ist so der erste Punkt, wo er ansetzt. Er sagt hier, wie wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Und jetzt versucht er das zu erklären. Wie kommt er denn auf diesen Gedanken, dass wir der Sünde gestorben sind? Er sagt, wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Und das macht, jetzt bringt er also die Taufe hinein und macht deutlich, die Taufe ist genau das Sinnbild dafür, was passiert ist mit uns, was die Sünde angeht. Wir sind auf Jesu Tod getauft worden. Und das macht deutlich, und das finde ich so wichtig, die Taufe, was ist die Taufe? Dieser Text ist so wichtig dafür zu verstehen, was die Taufe ist. Die Taufe ist nicht einfach nur ein Ritual, ein Eingangsritual, wo ich sage, ja, okay, da ist ein neuer Mensch, in einer Landeskirche oder in einer katholischen Kirche, wenn die Babys geboren werden, wird gesagt, da ist ein neuer Mensch. Bei den Baptisten würde man sagen, okay, da kommt ein neuer Mensch zur Gemeinde. Oder da ist ein junger Mann groß geworden in der Gemeinde, der ist jetzt, hat ein bestimmtes Alter erreicht. Der soll auch jetzt richtig zur Gemeinde dazugehören, der fühlt sich so wohl hier, der sagt, ja, ich finde das toll hier in der Gemeinde. Und Gott finde ich auch ganz gut und Jesus und so, das finde ich klasse. Und ja, und dann sagt man, gut, komm, werd doch Mitglied in unserem Verein. Und weißt du, bei uns ist das nicht so, dass du irgendwie so einen Zettel ausfüllst und dann reinschreibst, ich bin jetzt Mitglied, so, sondern da muss man auch noch so ein Eingangsritual durchführen. Dann wird man einmal ins Wasser getaucht oder mit Wasser besprengt und dann bist du Mitglied hier. Dann gehörst du dazu. Klar. Gehört es auch dazu, dass die Taufe sozusagen uns zusammenfügt als ein Leib. Paulus sagt auch, wir sind in einen Leib hineingetauft. Das passiert auch, das ist noch mehr, als dass wir jetzt diesem Verein angehören, sondern wir sind in diesen Leib hineingetauft. Das ist noch eine viel größere Dimension. Aber Paulus macht hier deutlich, da ist noch was ganz anderes passiert da in der Taufe. In der Taufe bin ich auf seinen Tod getauft. Da geht es um mein Leben in der Taufe. In der Entscheidung für Jesus Christus, die ich treffe, wo ich sage, ich will zu Jesus gehören, da geht es um mein Leben. Und das Leben zu verlieren, darum geht es, um den Tod geht es. Und er sagt, wir sind auf Christi Tod getauft. Und Vers 4 geht es weiter, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, kann man das lesen, die ersten Verse, da sagt er, ich erinnere euch an das Evangelium, was ich euch verkündigt habe von Anfang an, wie ihr es erhalten habt und wenn ihr es so behaltet und glaubt, dann werdet ihr errettet werden. Also die Grundlage. Was sagt er da? Er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Und er ist gesehen worden von Petrus, dann von den Zwölfen, von Jakobus und von 500 anderen und so weiter und zum Schluss auch von mir. Das Evangelium, das besteht darin, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben wurde und dass er wieder auferstanden ist. Paulus sagt jetzt, wenn wir die Taufe durchführen, dann ist das etwas, was wir was wir mittun sozusagen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir, Paulus will uns das deutlich machen, dass es für Geist, Seele und Leib, dass wir darin in der Gnade Gottes gegründet sind. Und die Taufe, versucht er deutlich zu machen, ist so ein Teil, wo wir mit unserem ganzen Menschsein das erfahren und erleben. Was heißt es, in der Gnade Gottes gegründet zu sein? Was heißt es, fundiert zu sein im Evangelium? Die Taufe ist genau das, dass ich das, was in meinem Herzen, was Gott in meinem Herzen angefangen hat, wo er sein Evangelium hineingesprochen hat und wie Paulus hier in den ersten Kapiteln gesagt hat, die Antwort darauf ist der Glaube, das Vertrauen darauf, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er sein Leben für meine Sünde gegeben hat und dass er von dem Tod auferstanden ist, damit ich gerechtfertigt vor Gott sein kann, ewiges Leben erhalte, nicht ins Gericht muss. Diesen Glauben, den ich, ja, wo ich gesagt habe, ja Gott, ich glaube das, ich vertraue dir, das fordert meine Reaktion heraus und sagt mir, dann los, hinein ins Wasser. Stirb mit Christus und steh wieder auf mit ihm. Vollzieh das nach mit deinem ganzen Sein, dieses Sterben und dieses Auferstehen. Und so besteht unser Christsein darin, das zu tun, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und das Sterben, sagt Paulus, das bezieht sich auf die Macht der Sünde, die Rebellion. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Das heißt, dass er alle meine Schuld, alles, was gegen mich sozusagen vor Gott stand, als Anklage vor Gott stand, das ist, die Anklage ist zerrissen, alles, was gegen mich vorlag, ist getilgt. Mit seinem Blut. Aber gleichzeitig ist da diese Hand, diese Macht, die auf mir lastet als Mensch. Und durch Christi Tod ist hier auch Befreiung hineingekommen. Aber nur, wenn ich das im Glauben wirklich bejahe, wenn ich hineingehe ins das Wasser und sage, ja, ich will nicht mehr unter dieser Herrschaft leben, ich will sterben. Ich will nicht mehr mein eigener Gott sein. Ich will nicht mehr mein eigener Herr sein. Ich will nicht mehr, dass ich auch Spielball von allen möglichen Mächten dieser Welt bin. Sondern ich will ganz allein dir gehören, Jesus. Ich will sterben. Und da sagt er hier, wir sind hineingetauft in seinen Tod. Damit wir dann auferstehen, aus dem Wasser herauskommen und in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, mit diesem Sterben ist auch verbunden die Hoffnung auf die Auferstehung, dass wir wissen, nee, das ist nicht einfach nur, dass ich alles loslassen muss, sondern da kommt was Neues, was anderes. Da kommt eine Herrschaft in mein Leben hinein, die alles heil macht, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes. Das Wort Basileia Touteou im Griechischen heißt die Königsherrschaft Gottes oder das Königreich Gottes, das Reich Gottes. Das kommt dann, die Herrschaft Gottes in meinem Leben. Wenn ich auferstehe zu neuem Leben, aus dem Wasser herauskomme, dann ist da die Herrschaft Gottes in meinem Leben und die bringt Heil. Und das ist das, was Paulus hier versucht darzustellen. Das ist das Sterben der Sünde gegenüber sterbe ich und dann hat die kein Anrecht mehr auf mich, kann nicht mehr auf mich einwirken. Und auf der anderen Seite, ich stehe neu auf zu neuem Leben und habe einen neuen Herrn. Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Und er sagt hier, also ich lese nochmal Vers 3 ab. Ab Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, das ist auch so ein schöner Ausdruck, verwachsen sind wir mit ihm. In der Gleichheit seines Todes. Dieses Einswerden mit Jesus in seinem Tod hinein, in das Sterben und auch in die Auferstehung, verwachsen mit ihm, eins sein mit ihm. So werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist das einzige Mal, dass er hier im Römerbrief auf die Kreuzigung ganz bewusst explizit Bezug nimmt. Vorher spricht er, oder sonst spricht er immer von dem Tod Jesu oder dass Jesus gestorben ist für uns. Hier spricht er von der Kreuzigung, mitgekreuzigt. Das ist für Paulus wichtig, weil es eine Hinrichtungsart ist. Ein aktiver Tötungsvorgang. Die Hinrichtung ist, dass ich einen Mörder, dass ich einen Terroristen auf grausamste Weise hinrichte. Das haben sie mit Jesus gemacht, der keine Schuld hatte. Da hätte ich hängen müssen, da hätten wir alle hängen müssen. Mit unserer Sünde. Und deswegen sagt er, mitgekreuzigt. Das spricht er uns an. Und er sagt es auch im Galaterbrief, die Stelle werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Wir, die wir in Christus sind, haben die Sünde gekreuzigt, haben unseren alten Menschen gekreuzigt. Das ist ein aktiver Vorgang, den wir tun. Das ist ein aktiver Vorgang zu sagen, ja, ich lasse mich taufen und dann stehe ich im Wasser. Und ich lasse mich auch ins Wasser fallen. Klar werde ich auch ein Stück weit runtergedrückt. Gott hilft mir ja in dem Ganzen. Es ist ja nicht so, dass ich alles alleine machen muss. Aber es ist auch ein Mitgehen, sich bereitstellen, hinstellen, ins Wasser hineingehen. Mitgekreuzt, ich kreuzige, ich bin ganz radikal mit diesem alten Menschen. Bin ich das wirklich? Bin ich so radikal mit meinem alten Menschen? Ich muss sagen, dass je älter man wird, mittlerweile bin ich 37, mein Leben dauert schon ein paar Jahre. Und wenn ich zurückblicke, gerade so in die Jugendzeit, ne, so Teenie-Zeit, schon 20 Jahre her, immerhin, dann fängt das an, sich alles zu verklären. Es ist alles so rosarot. Es war ja so schön. Nee, Esther schüttelt mit dem Kopf. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man, was da alles so daneben war. Ne, was da alles so schlimm war in meinem Leben. Was so zerstörerisch war, wo ich selber und andere so sehr zerstört habe in meiner Sünde. dieser alte Mensch, der war nicht gut. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen. Ich muss diese Versuchung, die der Teufel hineinbringt, immer wieder in mein Leben hinein, das Alte, die Welt, die Sünde so schön machen will, muss das Kreuzigen radikal sein. Nein, es ist nicht gut. Es ist nicht hilfreich. Sondern es ist zerstörerisch. Es ist Rebellion gegen Gott. Es bringt den Tod. Es muss gekreuzigt werden, der alte Mensch. Damit der Leib der Sünde abgetan sei. Das bezieht sich nicht auf das, was man so alles getan hat, sondern auf die Kraft, die da in mir gewirkt hat. Die mich dazu gebracht hat. Die mich angetrieben, angestachelt hat. Mein Stolz, meine Selbstsucht, meine Sorge um mich selbst, all das, was in mir ist. Und das muss gekreuzigt sein. Weil das ist sozusagen das Ausführungsorgan, dieses alte Ich ist das Ausführungsorgan der Macht der Sünde. Die Macht der Sünde funktioniert so, dass sie sich wie so ein Schwabbel auf dieser ganzen Erde ausbreitet und alle Menschen und sucht, wo finde ich denn irgendwie Menschen, wo ich mich verwirklichen kann. Na? Und alle Menschen, die so denken, ja, ich verwirkliche mich selber, die liebt die Sünde, weil die sagen, ja, du denkst, du verwirklichst dich selber, aber in Wirklichkeit bist du einfach nur mein Werkzeug. Ja, so funktioniert die Sünde, so läuft das ab. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, heißt, ich kreuzige das in mir, damit die Sünde keinen Leib mehr hat, sozusagen, durch den sie wirken kann. Die Sünde braucht Leiber, damit sie wirken kann. Braucht Menschen, durch die sie wirken kann. Na, an sich ist sie eine ominöse Macht irgendwie. Kann nichts bewegen. Nur wenn sie Macht gewinnt über Menschen, über Leiber, dann kann sie wirken. Und deswegen muss ich sagen, ich bin so einer. Ich bin so ein Handlanger der Sünde gewesen. Und ich will es nie mehr sein. Das soll tot sein. Diese Beziehung soll endgültig beendet sein. Da soll nie mehr, diese Macht soll nie mehr irgendwie Raum in meinem Leben gewinnen. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das ist die Botschaft, die Paulus sagt. Wenn ich der Sünde gegenüber tot bin, das ist Freiheit von der Sünde. Da kommt er dann später auch noch zu. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Hier auch wieder dieses, auch Christus hat sich da hineinbegeben. Er ist Mensch geworden. Und er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünde und hat die Macht der Sünde in dieser Finsternis, die ist auf ihn gekommen. Paulus sagt sogar an einer Stelle, er ist für uns zur Sünde geworden. Er hat all diese Finsternis, die ihm so zuwider ist, die ihm so entgegensteht, die er so sehr hasst. Er hat das auf sich genommen, um uns frei zu machen. Und dann ist er aber auch gestorben. Es gab den Punkt, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, es ist vorbei. Und dann war es plötzlich weg. Macht der Sünde hatte keinen Zugriff mehr auf Christus. Und der Tod war die Folge. Die Sünde, sozusagen die Folge der Sünde, ist der Tod. Aber dann kommt das neue Leben, was Gott schenkt, was die Größe Gottes gegenüber der Sünde zeigt. Und das neue Leben, das lebt Jesus für Gott, das ist auferweckt und zu Rechten Gottes sitzt da. So auch ihr, na, dieses Verwachsensein mit Christus, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das zeigt uns auf, dass es nicht eine Sache ist von unserer Bekehrung damals oder von der Taufe, die wir danach gemacht haben. Wo wir uns taufen lassen haben. Sondern das ist etwas ist, was mich heute, jetzt beschäftigt. Paulus sagt, ihr seid ja schon getauft. Ihr seid zum Glauben gekommen. Ihr seid getauft. Ihr seid gestorben mit Christus und auferstanden. Gut. Weiterhin haltet euch der Sünde für tot und Gott gegenüber lebend. Das heißt, das hat was mit meinem Denken, mit meinem Herzen zu tun. Jetzt, heute, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, wenn ich morgen früh aufstehe, da fragt mich Gott, na, für wen lebst du heute? Wem gegenüber bist du lebend? Wem stellst du dich zur Verfügung, sagt er denn hier auch gleich in den nächsten Versen. Für wen lebst du? Für wen lebst du heißt nicht nur, wem gibst du dein Leben sozusagen, wem stellst du dein Leben bereit, sondern für wen bist du lebendig? In wessen Augen bist du lebendig? Bist du in Gottes Augen lebendig? Ist das Leben Gottes in dir? Ist der Heilige Geist in dir wirksam und treibt dich? Oder stehst du auf und Gott guckt dich an und denkt, den habe ich doch zum Leben erweckt. Was ist mit dem los? Der sieht so tot aus heute. Oh Junge, Mensch, ich will dich anhauchen. Komm her. Ich will dir Leben geben, damit du heute im Geist wandelst. Du Scheintoter. Ja, manchmal stehen wir auf und sind scheintot. Für Gott. Na? Und lassen uns von dieser Welt, was weiß ich, wir haben Radio Wecker an, dann kommt schon hier NDR 2, macht uns, müllt uns unser Denken voll. Und dann gehen wir zum Frühstück, hören weiter oder machen Frühstücksfernsehen an und dann werden wir damit vollgemüllt, machen die Zeitung auf, damit vollgemüllt, mit dem ganzen Müll von Menschen, die von der Sünde beherrscht werden. Das müssen wir uns doch klar machen. Das sind da nicht draußen in dieser Welt, die Zeitung machen, die das Fernsehen machen, die das Radio machen. Das sind nicht alles Leute, die wiedergeboren sind. Da gibt es vielleicht ein paar, den einen oder anderen, na, die vielleicht ganz gute Sachen bringen. Aber die allermeisten von denen sind von der Macht der Sünde beherrscht. Und durch diese ganzen Leute um uns herum und durch alles, was so rumschwirrt, versucht die Sünde wieder irgendwie, sag mal, kann man den nicht doch nochmal wiederbeleben irgendwie? Ich habe so Bock, dass ich den gebrauchen kann, dass ich wieder irgendwie ein bisschen mehr Nervereien in diese Welt reinbringen kann, mehr Rebellion gegen Gott. Irgendwie muss der doch zum Leben erwecken, dann kriege ich hin. Na, so läuft das im Radio. Ne? Dann sagt er, NDR 2, los, komm zum Leben, ich will dich endlich wieder gebrauchen und mich fertig machen und so. Nichts gegen NDR 2, Ich will euch das nur begreiflich machen, weil die Sünde sich so versteckt, weil sie sich so verstellt. Aber Gott ist auch da morgens, wenn du da in deinem Bett liegst. Und er denkt so, ich will den zum Leben bringen. Heute Morgen, der soll wie so eine Blume. Ich möchte da Wasser reinfüllen in dieses Gefäß, in diese Vase, wo diese kleine Blume drin steckt, die ist so ein bisschen weg, so guckt schon so. Da will ich neues, frisches Wasser rein, damit die so gerade steht und blüht und duftet und ein Wohlgeruch ist. Das will Gott tun, jeden Morgen neu. Das ist nicht etwas, was einmal passiert ist und damit war's. Sondern das will Gott neu tun, jeden Morgen mit uns. Deswegen wartet, er sucht uns, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er möchte uns seinen Heiligen Geist geben, morgens, den Tag über, abends. Er möchte uns zu uns sprechen durch sein Wort, uns Kraft geben durch sein Wort. Hier steht das. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Das macht die Sünde aus, Begierde, haben wollen. Ich brauche. Mir fehlt alles. Alles fehlt mir. Wenn ich aber bei Gott bin, in der Herrschaft Gottes, im Reich Gottes, wenn ich zur Ruhe komme in ihm, wenn er mich füllt mit seinem Wort, mit seinem Geist, dann komme ich zur Ruhe und dann bin ich satt, dann bin ich reich, dann bin ich gefüllt und kann geben, brauche nicht überall zu suchen,
wo ich was kriegen kann für mich, sondern ich kann geben, für andere da sein, kann für Gott da sein.
Also so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit.
Das ist hier das Bild, das zweite Bild vom Werkzeug. Stellt euch zur Verfügung. Na, im Werkzeugschrank, im Werkzeugkeller. Na, irgendwie, da hängt jedes Werkzeug an seinem Platz. Da hängt der Hammer. Oder da liegt irgendwie liegen die Schraubenschlüssel da in der Verpackung oder was weiß ich. Jedes liegt an seinem Platz. Na, und du willst ein Fahrrad reparieren oder so. Na, brauchst jetzt den Schraubenschlüssel Nummer 8 oder was weiß ich. Na. Und dann gehst du an deinen Werkzeugkoffer und dann machst du auf und guckst und siehst du so hier 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, wo sind 8? 8 ist nicht da. Wo habe ich den denn jetzt bloß wieder hingelegt? Und dann fängst du an zu suchen, ne? Bis du endlich diesen blöden Schraubenschlüssel 8 gefunden hast, irgendwo unten in der Ecke. Ne? Stunden sind vergangen, aber das ist das Herz Jesu. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Der geht los und sucht das verlorene Schaf, bis er es endlich findet. Oder er freut sich so, wenn er es dann wieder hat. Ne? Und was sind wir für Werkzeuge? Morgens, mittags, abends. Was bin ich für ein Werkzeug? Bin ich so ein Werkzeug, das an seinem Platz liegt? Wo Gott gleich zugreifen kann und sagen kann, super, und gleich an. Oder muss Gott erst lange suchen gehen, damit ich irgendwie gebraucht werden kann? Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Genau das Entgegengesetzte. Die Sünde sucht auch nach Werkzeugen. Da sieht es genauso aus in dem Werkzeugkeller. Auch alles an seinem Platz. Und die Sünde will mal wieder so richtig schön irgendwie so ein am Fahrrad was richtig kaputt machen. So. Und dann guckt er, wo ist der Hammer? Ah, da hängt der Hammer. Oh, Josh! Na? Da hängt der Hammer. Ich hänge da. Und bin für die Sünde wunderbar zu gebrauchen. Zack, wumms. Und hab schon wieder ordentlich was kaputt gemacht. In meinem eigenen Leben oder in dem Leben anderer. Wie schnell geht das? Oder ist es so? Ich will unbedingt was kaputt. Wo ist der Hammer? Da müsste er hängen. Wo ist der Hammer? Scheiße. Wo ist der Hammer? Mist. Die Sünde ist natürlich so, dass sie nicht lange sucht nach dem Hammer. Die ist nämlich anders als Jesus. Jesus sucht das Verlorene. Die Macht der Sünde, die sagt sich, dann nehme ich eben hier, was weiß ich, einen Schraubenschlüssel. Bums. Ja, die nimmt sich einfach, was sie kriegen kann. Das ist egal, was das für ein Werkzeug ist. Und wenn es kaputt geht, das Werkzeug, ist ihm auch egal. Na, nimmt den Hammer, haut drauf, der Hammerkopf fliegt ab. Ist mir egal, nehme ich das nächste Werkzeug. Jesus würde das ganz anders machen. Der würde den Schraubenschlüssel, wenn der irgendwie kaputt geht, oder den Hammer, würde sagen, Mensch, das ist ja doof, der ist runtergefallen. Nee, dann repariere ich das Ding wieder so. Ne? Ist ganz anders. Also, das sagt Gott uns. Stell dich Gott zur Verfügung. Das ist etwas, was uns jeden Tag betrifft, jede Stunde. Betrifft das uns? Das ist die Folge dessen. Es ist ein Herrschaftswechsel. Aber dieser Herrschaftswechsel ist kein Automatismus. Gott ist mein neuer Herr. Ja, Jesus ist mein Herr. Ich habe gesagt, Jesus sei mein Herr. Aber ich muss es jeden Tag neu sagen. Ich muss jeden Tag neu mir sagen, diese Sünde, die mein Leben getrieben hat, dieser alte Mensch, der sich von der Sünde hat treiben lassen, dem will ich keinen Raum mehr geben. Dem sage ich dem Tod zu. Du hast nichts mehr zu melden, alter Mensch. Paulus spricht auch von dem Fleisch, von dem fleischlichen Christen, von dem Fleisch. Das ist der alte Mensch, der immer wieder versucht, irgendwie Leben zu gewinnen.
wo die Sünde immer wieder versucht, den wieder zu beleben. Nein, ich will dem den Tod geben. Und ich will mich Gott zur Verfügung stellen. Ich will mich neu füllen lassen mit seinem Geist, mit seinem Wort, um bereit zu sein an der richtigen Stelle, damit Gott mich gebrauchen kann. Okay, lass uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast, dass du für uns gekommen bist und all diese Finsternis auf dich genommen hast, die Finsternis der Sünde, meiner Sünde. Und dass du aber auch nicht nur meine Schuld bezahlt hast am Kreuz, dass ich gerechtfertigt bin, sondern dass du auch die Herrschaft der Sünde zerbrochen hast, die über meinem Leben schwebt und steht, sodass ich frei sein kann und mich an deiner Herrschaft freuen kann. Und doch stecke ich noch mittendrin, so wie Paulus es sagt, in diesem Kampf, sehne mich nach der endgültigen Erlösung, Herr, wenn du wiederkommst. Und doch gibst du uns, gibst du mir hier auch einen Schlüssel in die Hand und sagst, halt dich bereit. Und wir danken dir dafür, dass du Kraft hast, dass dein Geist da ist, dass dein Wort da ist, dass auch die Gemeinschaft der Geschwister da ist, dass Geschwister an unserer Seite stehen, die für uns beten, die uns Kraft auch geben, die du inspirierst durch deinen Geist. Danke, dass dein Geist da ist und wirkt, in uns persönlich und auch in der Gemeinschaft und durch dein Wort, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass dein Wort uns nicht aus dem Kopf und aus dem Herzen geht, dass es uns nachgeht und uns hilft, mir hilft, dass ich mich ganz neu immer wieder dafür entscheide, dass du mein Herr bist. Denn du bist ein guter Herr und deine Herrschaft ist so gut, so heilbringend, so wunderbar in meinem Leben. Danke, Jesus, dafür. Segne du uns jetzt alle, Herr. Amen.